Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute über das Thema sprechen, Christsein und alternative Heilmethoden. Dazu heute mit mir im Studio ist der Chefarzt Dr. Marvin Heide. Dr. Med, muss man sagen, du bist Mediziner. Vielen Dank für dein Kommen.
Gern geschehen.
Ich will kurz sagen, du bist ja Facharzt für Allgemeinmedizin. Du bist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Darüber hinaus auch noch für Naturheilverfahren, für Sportmedizin, für Chirotherapie, für Sozialmedizin, Ernährungsmedizin. Und weil dir dann noch langweilig war, hast du noch einen Master in Public Health oben drauf gesetzt.
Ist alles richtig. Der Präventionsgedanke hat mich immer verfolgt. Und mein Anliegen war, wie kann man Menschen helfen, gesund zu bleiben, statt immer nur als Arzt Kranken versuchen, weiterzuhelfen und Schadensbegrenzung vorzunehmen. Der Präventionsgedanke zieht sich praktisch durch meine Vita von vorne bis hinten.
Das ist so gut. Das ist genau der Ansatz, auf den wir immer hoffen. Dass man also versucht, nicht die Symptome zu behandeln, sondern zu gucken, wo kommt es eigentlich her. Und natürlich präventiv natürlich immer besser, als hinterher Schadensbegrenzung zu betreiben. Nun, ich bin ganz froh, dass du heute hier bei mir bist, denn ich habe ein Buch gelesen von dir und deinem Vater, das da heißt Irrwege des Heils. Da gibt es, ich weiß nicht, du wirst dich erinnern an diese Auflage, es gibt mehrere Auflagen.
Ja.
Das fand ich so spannend, denn du sprichst da Dinge an, die mir ganz oft sozusagen, oder die ich ganz oft gefragt werde von Menschen. Wie gehen wir um mit zum Beispiel Akupunktur oder Hypnose oder Yoga, Homöopathie? Was sind das für Dinge? Verträgt sich das mit dem Christsein? Und als ich dieses Buch hier gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das wäre so gut, wenn wir uns darüber mal unterhalten können, weil das ist ja heute so ein bisschen im Zeitgeist, trifft ja alle Menschen.
Mein Papa hatte damals tatsächlich die Notwendigkeit gesehen, gewissen Dingen auf den Grund zu gehen, zu wissen, zu recherchieren, weil Patienten mit immer häufiger ihm Fragen gestellt hatten, die er primär auch nicht beantworten konnte. Hm. Und nach vielen Recherchen war so viel Material da, dass die erste Auflage erschienen ist in einem christlichen Verlag. Und damals war ich noch jung, ich war noch Teenager, aber dann kam das Studium und irgendwann sind die Bücher immer dicker geworden, immer mehr Inhalte reingepackt worden. Und dann habe ich als Arzt, als junger Arzt und dann auch im Verlauf, ihn unterstützen können. Und wir haben dann einiges in diesem Bereich zusammen gemacht. Aber der Hauptautor, muss ich sagen, war mein Vater gewesen. Ich kam später dazu und durfte ergänzen. Und wir haben das zusammen dann immer versucht, rund zu gestalten und aktuell zu bleiben mit dem, was wir zusammengefasst hatten.
Also ich fand es großartig, das zu lesen. Also mir hat es sehr geholfen, ein bisschen Einblick in viele Dinge zu bekommen, wo ich mich sonst eigentlich nie mit beschäftigt habe.
Ja, wir wissen oft nicht die Hintergründe und da ist es gut, nicht leichtgläubig oder zu vertrauensselig alles zu machen, was uns vielleicht verordnet wird oder empfohlen wird, sondern auch mal zu hinterfragen, was könnte dahinter stecken. Der Ursprung war tatsächlich ein Patient, der zwar irgendwo eine Art Heilung erfahren hatte, körperlich, aber seelisch nicht mehr zur Ruhe kam. Und das war spannend und das war mit der Hauptauslöser, warum mein Papa gesagt hatte, wir müssen hinter die Vorhänge schauen, hinter die Kulissen gucken, was ist da wirklich los, wo kommt das alles her?
Echt spannend. Und das wollen wir auch heute machen. Wir wollen mal ein bisschen hinterschauen. Wir können nicht das ganze Feld angucken, also ihr habt ganz viele Bereiche beschrieben in eurem Buch, aber zumindest ein paar würde ich ganz gerne mal abklopfen. Vielleicht bevor wir in die einzelnen Themen reingucken, mal so ganz allgemein, die Alternativmedizin, so wird sie oft genannt. Ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen? Warum suchen Menschen eigentlich nach Alternativmethoden?
Ich glaube, Menschen suchen bewusst nach Alternativen, weil sie mit dem, was ihnen angeboten wurde oder was sie schon erfahren haben, nicht das erhalten haben, was sie sich gewünscht haben zu bekommen. Und es ist gut, dass es Alternativen gibt in vielen Bereichen. Wenn ich so zurückblicke, ich bin ja schulmedizinisch erzogen und groß geworden, auch durch meine universitäre Laufbahn und alles, was ich hinterher gemacht habe. Und es ist gut, dass wir die Schulmedizin haben. Aber wenn wir das auf der Zeitachse über die letzten Jahrhunderte angucken, dann war früher sehr viel Naturmedizin. Dann im Rahmen der Industrialisierung hat der Mensch aber gerne versucht, sich mehr auf Apparate und auf Techniken zu verlassen. Und der ursprünglich im Blick gewesene Mensch ist mehr in den Hintergrund gedrückt worden. Früher hat man wirklich den Menschen als Ganzes gesehen, hat die Familiensituation alles betrachtet und plötzlich ging es nur noch, welches Medikament für welche Krankheit, welche bildgebende Diagnostik und der Mensch hat sich zurückgedrängt gefühlt. Und das hat den Menschen, glaube ich, dazu genötigt, wieder etwas zu finden, wo er als Mensch, als Ganzes wahrgenommen wird. Und deswegen haben wir Alternativen und alternative Medizin. Mhm.
Was sind denn so also Beispiele für alternative Heilverfahren, die dir vielleicht heute als Arzt hier und da begegnen? Also kommen Menschen zu dir und sagen, ich habe das versucht, ich habe das gemacht oder das? Was macht man heute so in dem?
Es ist ganz vielfältig. Ich bin jetzt in einer Rehabilitationsklinik, wo ich mich um chronische Schmerzpatienten kümmere. Mhm. Wo gar nicht immer im Bewegungsapparat tatsächlich irgendwie ein Korrelat gefunden wird, aber wo die Psyche sich auch meldet. Und da versuchen wir ganzheitlich ranzugehen. Aber wenn man genau hinhört und wenn man genau nachfragt, dann haben doch einige Menschen mit verschiedenen Dingen, einiges werden wir uns gleich gemeinsam angucken, Erfahrungen gemacht. Und die sind nicht immer so zufriedenstellend gelaufen, wie sich das die Patienten gewünscht haben. Und manche haben plötzlich andere Erkrankungen, die vorher gar nicht da gewesen sind. Das wollen wir gleich mal uns ein bisschen näher anschauen.
Genau, man hört ja viel. Also ich denke so an das ganze Feld der Homöopathie oder die chinesische Medizin oder ich weiß gar nicht, was da alles ist. Also das sind ja so viele Dinge, die Menschen ja heute auch suchen, also als alternativen Weg. Und ich glaube, kann man sagen, dass es eher mehr Menschen werden oder eher weniger, die heute auf diese Alternativen blicken?
Ich glaube, es schauen zunehmend mehr Menschen nach Alternativen.
Hätte ich auch das Gefühl gehabt.
Mhm. Weil sie sich von der Schulmedizin im Stich gelassen fühlen. Mhm. Im Akutbereich bin ich dankbar, dass wir immer noch die Schulmedizin haben. Oh ja. Wenn ich Herzinfarkt hätte, wäre ich sehr unglücklich, wenn jemand anfangen würde, mir mit irgendwelchen Blüten einen Tee zuzubereiten. Hm. Oder wenn ich mich in einem Unfall verwickelt sehen würde, wäre ich auch dankbar, wenn man mich möglichst schnell zum Chirurg bringen würde, damit hier operativ wieder zusammengeflickt wird, was auch zusammengehört. Mhm. Aber für chronische Erkrankungen ist es tatsächlich häufig ein Problem und die Menschen merken, das, was so generell angeboten wird, führt sie nicht weiter. Mhm. Und da sind dann viele Angebote auf dem Markt und es fällt dem Verbraucher so schwierig zu unterscheiden. Was ist gut, was ist schlecht? Kann man das überhaupt immer so pauschal sagen? Oder gibt es auch Graubereiche? Und ja, das ist dann immer schwierig, auch für uns genau zu unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Es gibt häufig eine sehr starke Durchmischung.
Ja, das finde ich eine spannende Frage. Also innerhalb der Ärzteschaft, wie wird dieses Feld eigentlich gesehen? Also diese Alternativmedizin, du arbeitest ja mit vielen Ärzten zusammen, also im Laufe deiner ganzen Berufslaufbahn. Wird das sozusagen mehr und mehr akzeptiert oder neigt man sich eher davon weg und sagt, das, mit dem Feld haben wir nichts zu tun, das wollen wir auch nicht?
Letzteres. Ja. Ich habe so den Eindruck, die Schere geht immer auseinander. Als ich noch in der Niederlassung war, als Hausarzt tätig war mit einem Kollegen im Rahmen meiner Weiterbildung, war ich immer sehr dankbar, wenn mir die Patienten erzählt haben, dass sie vielleicht zum Heilpraktiker gegangen sind oder dass sie noch andere Dinge in Anspruch genommen haben. Und mir war das wichtig, dass der Patient das Gefühl hat, er darf mir erzählen, dass er noch was anderes gemacht hat. In vielen Bereichen arbeitet Schulmedizin und Heilpraktiker stark gegeneinander. Und das hat auch gute Gründe, das hat historische Hintergründe, das hängt vielleicht auch mit der Art der Ausbildung zusammen. Und dann ist es aber wichtig, dass der Patient nicht bei dem Heilpraktiker etwas aufgeschrieben bekommt, wo er auch dran glaubt und das umsetzt, was aber vielleicht gar nicht in Zusammenhang steht und auch nicht zusammenpasst mit dem, was der Arzt ihm aufschreibt. Mhm. Also ich habe immer die Patienten gebeten, erzählen Sie dem Heilpraktiker, was ich Ihnen verordnet habe oder was ich mit Ihnen besprochen habe, damit er das zuordnen kann. Weil es ist häufig so, dass Patienten Angst haben. Nicht nur Angst wegen ihrer Krankheit, viel ist auch mit Scham behaftet. Wir sind ja dankbar, dass überhaupt oft Informationen kommen. Viele Patienten kommen auch viel zu spät zum Arzt. Und dass, wenn diese Angst weg ist, dann können doch beide, der Heilpraktiker und der Arzt und vielleicht auch andere Berufsgruppen, so arbeiten, dass der Patient das nicht nur das Gefühl hat, sondern auch die Sicherheit, dass wir wirklich versuchen, ihm zu helfen nach besten Möglichkeiten.
Hm. Schön gesagt. Es ist ja so, du bist ja nicht nur Chefarzt, sondern du bist ja auch bekennender Christ. Kann man denn allgemein, also gibt es so eine Art Allgemeinregel, dass man als Christ sagen kann, die alternative Heilmethoden haben ihren Platz, sie sind gut oder sie sind nicht gut, wir lehnen die ab als Christen? Gibt es da so eine allgemeine Formel?
Nein, würde ich so pauschal nicht sagen. Das ist so ein Problem, Ronny, dass Menschen immer gerne sagen oder haben möchten, da ist das Problem, das ist die Lösung. Für das nächste Problem habe ich diese Lösung. Das geht leider nicht. Das müssen wir akzeptieren und verstehen. Wir haben aber gute Alternativen, auch aus der Historie. Ich nenne den Pfarrer Kneipp, der ein Pastor war und sich auch sehr um die Gesundheit von Menschen gekümmert hat, der viele Dinge schon auf den Weg gebracht hat, auch systematisiert hat, die heute noch Gültigkeit haben. Die klassischen Naturheilverfahren, wie beispielsweise Wärmetherapie, Wasseranwendung, Ordnungstherapie im Leben, auch Ratschläge für vernünftige Ernährung. Das können wir schon auf das 18. Jahrhundert, seine Wirkungszeit, zurückführen. Das war schön, dass da jemand Ordnung und System reingebracht hat. Wichtig war aber auch damals schon die konsequente Befolgung. Mhm.
Würde ich mal gerne, weil du sprichst schon den Herrn Kneipp an. Jetzt gibt es so verschiedene Sachen. Also ich weiß, Menschen, die machen diese Kneipp-Anwendung. Es gibt auch Menschen, die machen zum Beispiel, damit komme ich zu einem Punkt, den ich gerne ansprechen würde, machen Akupunktur. Akupunktur hört man immer mehr. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht genau, was verbirgt sich da genau hinter, wie geht das? Was ist eigentlich Akupunktur? Das hörst du wahrscheinlich auch öfter.
Ja, Akupunktur ist tatsächlich etwas, mit dem ich doch regelmäßig konfrontiert bin. Vom Begriff her heißt Akkus ist lateinisch die Nadel und Punktus, das klingt uns schon sehr vertraut, der Punkt. Das heißt, es wird eine Nadel an einen bestimmten Punkt gesetzt. Wir dürfen jetzt nicht denken, dass das dicke Nadeln sind, Stricknadeln oder ähnliches. Das sind wirklich ganz feine, hauchdünne Nadeln aus Metall, ja, fast so dünn wie ein Haar. Und mit diesem Setzen der Nadel an bestimmten Punkten versuche ich etwas zu regeln. Versuche ich wieder etwas in Ordnung zu bringen, was vielleicht in irgendeine Schieflage geraten ist. Das klingt erstmal logisch, aber das ist schwierig nachzuvollziehen für uns Westeuropäer, weil die Linien, auf denen diese Punkte sind, da gibt es keinen Zusammenhang weder zu unserem Blutgefäßsystem, sei es arteriell oder venös. Es gibt keinen Zusammenhang zu unserem Nervensystem. Es gibt auch keinen Zusammenhang zu unserem Lymphsystem. Das macht es schon mal für einen schulmedizinisch oder naturwissenschaftlich ausgebildeten Arzt schwierig, das nachzuvollziehen. Wir wissen auch, dass oft andere Kräfte am Wirken sind. Manche Dinge passieren in der Medizin, die können wir uns nicht erklären. Aber wenn es etwas Neues gibt, muss ich das irgendwie bewähren und begründen. Ich gebe dir ein Beispiel. Vor Jahren gab es in medizinischen Fachzeitschriften eine große Schlagzeile. Akupunktur hilft. Danach waren auch manche Krankenkassen bereiter, vielleicht auch solche Therapien zu unterstützen. Sonst findet vieles im Bereich der Selbstzahler statt. Mhm. Wenn man sich aber diese Überschrift näher angeguckt hat, worum es wirklich ging, dann hatte man Folgendes gemacht. Es ging um Schmerzen in Kniegelenken. Und man hat tatsächlich mehrere Akupunkteure, die wirklich Rang und Namen haben, die Schulung angeboten haben, die sehr auch gut ausgebildet war, gebeten, bei Kniegelenksarthrose zu zeigen oder mal zu benennen, wo sie und wie sie behandeln würden. Mhm. Interessant war, so, das war die eine Gruppe, die wurde mit Akupunktur behandelt. Die andere Gruppe wurde behandelt, wie man das immer schon gemacht hat, konservativ, vielleicht mit Krankengymnastik, physikalischen Maßnahmen, dann Schwerpunkt Medikamente und andere haben nur ein Placebo bekommen. Mhm. Bis hierhin alles klar. Dann war das Ergebnis im Kleingedruckten aber, alles hatte geholfen. Und interessant war, dass bei den Medikamenten, es gab leichte Unterschiede, aber zwischen Placebo und Medikament kein großer Unterschied. Physiotherapie, physikalische Maßnahmen waren ebenso erfolgreich. Und bei der Akupunktur war das Spannende, dass die Fachleute gar nicht einig waren, welcher Punkt genau zu stechen ist. Die Unterschiede lagen im Bereich, die Studie ist etwas älter, im Bereich eines 5-Mark-Stücks, heute würde man sagen eines 2-Euro-Stückes. Ob man da im Bereich eines Kniegelenks noch von Genauigkeit sprechen kann, darf jeder für sich selber beantworten. Aber es ist tatsächlich spannend, wie groß die Abweichungen sind. Aber wir sehen, wie Informationen weitergegeben wird. Die Überschrift Akupunktur hilft.
Könnte man denn, also Akupunktur hilft, man hört ja von manchen Menschen, die sagen, mir hat das irgendwie geholfen oder so. Wenn ich dich jetzt privat fragen würde, Hältst du das für sinnvoll? Also würdest du jemandem raten, also rein von der Methodik sozusagen Akupunktur zu wählen, weil es erfolgsversprechend ist? Ist es das? Jetzt abgesehen von dem Knie, vielleicht bei anderen, bei einer Erkältung oder so, und ich sage, ich gehe da zum
Akupunktur. Ich versuche den Patienten nicht immer nur mit einem Ja oder Nein zu antworten. Dass ich vielleicht manches nicht gut finde oder manches schlecht finde, ich glaube, das hören manche raus. Aber ich möchte zum Nachdenken anregen und auch Informationen weitergeben, damit jeder für sich selber entscheiden kann. Du hast vorhin vorgelesen, dass ich auch die Weiterbildung gemacht habe im Bereich Naturheilverfahren. Mhm. Das war damals in Süddeutschland in einer anerkannten Akademie und wir haben eben die Sachen von Pfarrer Kneipp, viele andere Sachen richtig gründlich und gut beigebracht bekommen. Um uns aber einen Gesamtüberblick zu geben, wurden wir auch informiert, was es mit der Akupunktur auf sich hat. Okay. Der Einstieg in vielen Schulen für Akupunktur ist die sogenannte Ohrakupunktur. Ja?
Ohr?
Die Ohrakupunktur. Oh, okay. Es geht um das Ohr. Und ich drehe mich jetzt einmal bewusst in die Kamera. Wenn man das Ohr von der Seite sich anschaut, hier diesen äußeren Bereich, dann sieht man da, wenn man sich auskennt, Ähnlichkeiten zu den kleinen Embryos, ganz früh im Stadium.
Ja. Mhm.
Ich zeige dir nochmal mein Ohr. Erkennst du es?
Absolut.
Okay. Und dann wäre das hier hinten die Wirbelsäule, hier oben wäre der Kopf und dann so ein bisschen die Füße und Beine so in diese Richtung. Okay? Jetzt sagten die Fachleute, wenn wir am Ohr genau an der Stelle punktieren, dann hat das Auswirkungen in dem entsprechenden Bereich des Körpers. Bis hierhin klingt das ja noch logisch, wer es möchte. Vom Gehirn her ist es so, dass wir ja wissen, dass die linke Gehirnhälfte die rechte Körperseite versorgt. Und die rechte Gehirnhälfte versorgt über die Nervenbahn die linke Körperhälfte. Mhm. Da gibt es ja die Umschaltung dann entsprechend im Gehirn. Wir haben mit einigen Leuten damals die Lehrer zu der Akupunktur gefragt, wie ist es denn jetzt mit den Ohren? Ist denn das linke Ohr für die rechte Körperhälfte zuständig? Und umgekehrt, ist denn das rechte Ohr für die linke Körperhälfte zuständig? Und jetzt muss ich dir leider mitteilen, dass man sich dort nicht einig ist. Die einen sagen, das rechte Ohr ist natürlich auf der rechten Seite, ist für den rechten Körper zuständig. Das linke Ohr ist für den linken. Und andere sagen, es überkreuzt sich. Mhm. Merkst du, wie es anfängt, schwammig zu werden?
Mhm.
Und dann wurden wir weiter informiert und gefragt, und wir sollten unser fantasiefreien Lauf lassen, gibt es denn diese Figur des kleinen Embryos noch an anderen Stellen des Körpers? Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Für sowas nochmal finden. Das?
Nee. Ich helfe dir.
Ja.
Man nimmt die Lippen, man nimmt die Augenbrauen, man geht oft hier in den Handbereich, in diesen Bereich, wo man das auch wieder findet. Und so groß, wie du mich anguckst gerade, haben wir damals auch geguckt. Und das geht auch in den Intimbereich. Gerade bei Frauen sind auch die Schamlippen häufig die Region, wo man diesen kleinen Embryo wiederfindet. Und es bleibt immer die Frage, gilt links für links oder gilt links für rechts? Und es wird nicht eindeutig beantwortet.
Okay, also bei der Basis fängt das quasi schon an.
Ja, Bei der Basis haben wir damals schon so viele Fragen gehabt und so viel Uneinigkeit gesehen und wahrgenommen, dass wir gesagt haben, irgendwas ist hier nicht ganz so, wie man es eigentlich von der Wissenschaft her kennt, wo vielleicht auch nicht immer alles 100% klar ist, aber wo eine durchgehende klare Linie erkennbar ist.
Mhm. Ich fand das auch schön, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es irgendwie schwierig ist, weil die Punkte, die Bahn, auf denen diese Punkte liegen, sind das diese Meridiane?
Meridiane. So nennt man die, genau.
Genau, die ist weder mit dem Lymphsystem noch mit dem Blutsystem, also noch mit dem Nervensystem irgendwie übereinstimmen.
Korrekt.
Da hat sich auch nichts geändert in den letzten Jahren.
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, okay.
Ja,
das kam mir nicht immer sehr
seltsam immer noch
vor.
Die Figuren, wo so Punkte eingezeichnet sind, die viele vielleicht dann auch die das praktizieren, irgendwo stehen haben. Ist manchmal ganz augenscheinlich, den Patienten das zu zeigen.
Mhm.
Aber da hat sich meines Wissens wenig bis gar nicht groß was geändert.
Mhm, okay. Nun ist es ja so, einige Menschen behaupten ja, sie waren bei der Akupunktur und es hat ihnen geholfen. Nach der Therapie sagen sie, mir geht es besser. Kannst du das erklären?
Das kann ich dir erklären. Es gibt Dinge, wo Heilung passiert, weil ich fest daran glaube. Wir sehen es in der Studie. Ja? Bei allen hat es was gebracht. Und es war ja auch egal scheinbar, an welchen Punkt man sticht in einer bestimmten Region. Es gibt aber ein spannendes Phänomen in unserer Muskulatur. Und zwar gibt es, das kennen wahrscheinlich viele, kennst du vielleicht auch, je nachdem, wenn du lange im Büro gesessen hast, viel am Computer gearbeitet hast, dass du dich hier gerade Schulter, Nacken sehr verspannt fühlst. Mhm. Und aus meiner Ausbildung auch als Masseur Bademeister, habe ich damals in Österreich gemacht, habe ich das alles auch nochmal ganz anders kennengelernt als nur aus dem Medizinstudium. Das war zwischengeschaltet, weil du mich gerade so fragend anguckst.
Bademeister und Masseur.
Das hatte ich in Österreich damals gemacht und damit nochmal ganz neu die Anatomie auch kennengelernt. Also, wenn eine Muskulatur sich anspannt und diese Anspannung sich nicht wieder löst, dann kommt es zu Verspannungen. Man nennt das einen Muskelhartspann, den würdest du genauso tasten können. Vielleicht hast du ihn schon gerade in dem Bereich bei dir getastet. Und wenn dieser Muskelhartspann, der ist so spindelförmig in der Muskulatur, wenn der nicht aufgelöst wird, dann ist es oft wie so eine kleine Kugel, die sich bildet, weil dann sind bindegewebige Strukturen, die fast schon Narben bilden können. Und dann ist es tatsächlich häufig so, dass man auch, und jetzt müssen wir was unterscheiden, an diesen Stellen auch manchmal Nadeln setzt. Mhm. Und das macht es für den Endverbraucher noch schwieriger, weil das nennt sich Triggerpunkt-Akupunktur. Ein Triggerpunkt ist genau diese Region, die ich dir gerade beschrieben habe, wo erst die Muskelspindel ist, hinterher diese Myogelose, diese knotige Verdickung in der Muskulatur. Das nennt man Triggerpunkt. Mhm. Und das ist klassischerweise in vielen Muskeln immer in einer bestimmten Region.
Das kenne ich von der Massage.
Kennst du.
Und die sucht diese Triggerpunkte.
Genau. Die werden oft gesucht. Mhm. Und da kann man auch mit den Daumen draufdrücken. Und wenn man das weiß, wie man das machen muss und wenn man das ein bisschen geübt hat, dann ist das praktisch oft wie ein Reset-Effekt. Also du kannst den Muskel auf Null stellen. Wer aber schon mal richtig verspannt war, weiß, dass das oft nicht mit einer Massage getan ist, sondern braucht es etwas länger. Und man muss sich auch entsprechend körperlich verhalten. Mhm. Jetzt nennt sich so, und wir haben gesagt, ich kann mit einem dumpfen Druck schon viel auslösen. Ich kann aber auch etwas in die Umgebung dieser Myogelose spritzen, ein Betäubungsmittel, auch Cortison oder vielleicht auch einfach nur Kochsalzlösung. Dadurch wird in dieser Region eine verstärkte Durchblutung erzeugt, die Schlackenstoffe werden besser abtransportiert, die ganze Region kann auch etwas überwärmen und je nach was für ein Medikament ich dazu tue, um das reinspritze, wird auch der Schmerz gelindert und dann geht es den Patienten besser. Und ob ich jetzt dumpf oder mit etwas drumherum spritze oder ob ich einfach nur eine Nadel reinstecke, der Effekt ist meistens sehr gut. Mhm. Aber verstehst du den Unterschied zwischen Akupunktur pauschal und dieser Triggerpunkt-Akupunktur? Mhm. Und wenn ich vielleicht schon bei einem Therapeuten bin, der mir eine Triggerpunktur-Akupunktur gesetzt hat und ich mich wohlfühle und ich merke, es geht mir besser, bin ich vielleicht auch offen, dass Nadeln an anderen Stellen gesetzt werden, wo weder ein Triggerpunkt ist, noch diese Korrelation zu den anderen Sachen, die du auch gezählt hast, gegeben ist. Und dann wird es schwierig. Mhm. Und dann stehen manchmal auch Abhängigkeiten. Nicht jeder Patient möchte ein Angebot des Arztes ausschlagen, wenn er schon das Gefühl hat, dann kümmert sich nun endlich jemand um mich, der will mir helfen. Dann sage ich selten Nein und sage, das möchte ich nicht. Mhm. Geschweige denn, das brauche ich nicht oder ist schon in Ordnung.
Ja. Wo man da so reingezogen werden kann, da will ich gleich noch mit dir so ein bisschen hingehen. Also ich will noch kurz ein paar andere Felder beleuchten.
Gerne.
Aber weil das so eine Gefahr ist, du sprichst es an, man kann da irgendwo reingezogen werden. Das sehe ich auch bei anderen Feldern. Deswegen möchte ich kurz ein Stückchen noch weitergehen.
Gerne.
Und kurz die traditionelle chinesische Medizin anreißen. Diese traditionelle chinesische Medizin, die ist so ein bisschen, ja, ich will fast sagen, in aller Munde. Nun ist es ja so, dass viele Völker tatsächlich ihre eigenen Heilmethoden so ein bisschen entwickelt haben, aus der Geschichte heraus. Wie gehen wir mit Krankheiten um, wie gehen wir mit Verletzungen um? Warum ist aber gerade die traditionelle chinesische Medizin so berühmt? Also ist es eher so ein Modetrend oder ist die wirklich erfolgreicher als andere traditionelle Medizin?
Du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, dass andere Kulturen, andere Völker andere Heilmethoden nutzen, vielleicht aber auch andere Götter haben. Warum gerade die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, so populär geworden ist, das kann Zufall sein. Vielleicht ist es auch irgendwo bewusst so geplant. Aber auch hier sehen wir wieder den Aspekt, dass in diesem Bereich wieder dem Menschen viel Aufmerksamkeit gegeben wird. Dass wir wieder von Ungleichgewichten sprechen, die in ihr entsprechendes Lot gebracht werden. In der Regel nimmt man sich auch Zeit und macht nicht nur eine Krankheitsanamnese, man macht auch eine Berufs- und Lebensanamnese. Auch das familiäre Umfeld wird genauso angeschaut wie das berufliche. Und ich fühle mich als Patient endlich mal wieder wahrgenommen und ernst genommen, anstatt dass man nur guckt, welches Symptom hast du und dann musst du Folgendes machen. Ich habe das bewusst gesagt, dass es auch in anderen Kulturen vielleicht auch andere Götter gibt, weil in diesen Bereichen, die wir jetzt gerade mit TCM und auch anderen Symptomen ansprechen, geht es nicht mehr um Gott. Es geht nur noch um das Göttliche in dir. Und du sollst schauen, wie du das wieder so weit emporbringst, dass du dir selber helfen kannst, dass deine Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und da sind wir schon mehr im Bereich des Philosophischen als im Bereich der Medizin.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil ich habe Anfang gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, traditionelle chinesische Medizin, da dachte ich, es gibt bestimmt einen Kräuterkunde oder sowas. Aber überall, wo man so reinguckt, findet man immer dieses Yin-Yang, also diese dunkles, helle Harmonie, gut, böse. Das taucht überall auf und hat also irgendwie eher eine philosophische Anwendung, die da mit hineinkommt. Also als ich in China war, da habe ich von dieser Medizin wenig gesehen. Also ich könnte gar nicht sagen können, das ist anders als bei uns, was ich da gesehen habe. Was ich gesehen habe, ist, dass ganz viele Menschen zum Arzt gehen und die bekommen dann Cortison. Die sagen, ich habe irgendwie eine Erkältung, ich habe irgendwie Fieber, ich habe irgendwie das. Ich möchte morgen wieder arbeiten. Kannst du irgendwas machen? Der Arzt hat ihnen irgendwelche bunten Pillen gegeben. Und das war einfach nur verschiedene Dosen von Cortison. Und die Leute gehen am nächsten Morgen wieder zur Arbeit gegangen, die waren wieder fit. Aber das ist keine chinesische traditionelle Medizin wahrscheinlich. Also, aber das habe ich da gesehen.
Ich möchte zwei Dinge antworten. Bleiben wir mal kurz bei diesem Yin-Yang-Symbol. Man kennt das, rund mit diesen, wie auch immer, schön aufgeteilt, halb-halb. Und den Menschen, den Hilfesuchenden wird ja das schön erklärt. Das eine ist das Männliche, das andere ist das Weibliche. Und wir haben im Leben überall immer dieses Kalt-Warm, Hoch-Tief, immer dieses Prinzip, und das eine passt zu dem anderen. Deswegen ist das ja auch so schön ineinander reingedreht und die Punkte sind auch nochmal vertauscht, farblich. Und das ist so simpel und klingt so logisch, dass man alle über das Symbol schon viel vielleicht Vertrauen erwecken kann, Informationen weitergeben kann und man hat was vor Augen, was einem logisch erscheint. Gut aufgebaut. Als ich Public Health studiert habe, also Gesundheitswissenschaften, das ist ja ein internationaler Studiengang, der auch an vielen Stellen in Deutschland durchgeführt oder absolviert werden kann. Ich habe das damals in Ulm gemacht und wir waren international besetzt. Und ich kann dir das ganz praktisch und pragmatisch beantworten, was ein chinesischer Arzt, der auch dieses Studium in Ulm mit uns zusammen durchgeführt hat, auf solche Themen zurückgemeldet hat. Und zwar war seine saloppe Antwort, dass er gar nicht verstehen konnte, dass wir hier in Europa, vielleicht auch gerade in Deutschland, so viel Aufhebens machen, um einen Teil der Medizin, die in seinem Land, in seinem Studium, so einen ganz geringen Prozentsatz nur eingenommen hat. Und er sagte, und das ist genau, was du gerade erlebt hast, als du dort warst, dass man eigentlich in der Medizin dort sehr viel mehr nach Europa und auch nach Amerika guckt, so nach dem Motto, da hast du eine Krankheit, dann kriegst du diese Tablette. Der sagte, was wir hier ein riesen Aufhebens drum machen um solche Sachen, kann er überhaupt nicht verstehen, weil er hat es in seiner Ausbildung nur ansatzweise unterrichtet bekommen. Und er sagt auch, wir müssen in Deutschland verstehen, dass der Stellenwert, den wir in Deutschland diesen Dingen beimessen, in seinem Heimatland vernachlässigbar gering ist.
Interessant.
Ja. Es ist wirklich spannend, weil man sagt ja immer, wir müssen gucken, da wo es herkommt. Und viele von den Lehrern hier schreiben ja auch auf ihre Schilder oder auf ihre Vita, also ihren Werdegang, wo sie gewesen sind überall in Asien, was sie alles gemacht haben und, und. Aber aus erster Hand habe ich die Information, dass es im Studium eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Und du hast es auch aus dem Alltag dort erlebt, das, was der Kollege gesagt hat, hattest du bestätigt gefunden.
Ja. Nun ist es ja so, dass selbst in einigen deutschen Kliniken, steht auch ein Schild dran, alternativ Naturheilverfahren, auch traditionelle chinesische Medizin wird da angewandt. Und ich weiß, Ärzte können sich auch in Deutschland ausbilden lassen und haben dann diese Kurse dann mit. Bedeutet das denn, dass diese Methoden jetzt mittlerweile in der deutschen Ärzteschaft sozusagen akzeptiert sind, angekommen sind. Man nimmt die auch an. Findet man das im Klinikalltag auch? Der Patient wird jetzt nach TCM behandelt?
Im großen Stil und im großen Ganzen würde ich sagen, nein. Aber ich kenne es genauso wie du, dass Kliniken oder bestimmte Bereiche damit werben, weil man etwas Zusätzliches anbieten möchte. Ich glaube auch, dass gewisse Dinge dabei sind, wo man sagen würde, das ist doch super, dass da besondere Tees angeboten werden, dass man wieder auch ein bisschen mit Kräuterheilkunde sich auseinandersetzt. Die Gefahr ist ja immer, oder das Schwierige, dass so vieles miteinander vermischt wird. Mhm. Ja? Allein, dass der Betreffende über die Tees wieder vielleicht vermehrt Flüssigkeit aufnimmt, ist ja ein Riesenerfolg. Wie viele Patienten sagen mir, wie ich soll 2 Liter Wasser trinken, das schaffe ich nicht. Und Wasser schmeckt so fade. Ja, dann ist ein vernünftiger Tee doch eine gute Alternative. Hm. Und allein, dass Menschen ausreichend Flüssigkeit zuführen, kann so viele Krankheitsbilder zumindest in ihrer Erscheinung mildern, vielleicht manchmal auch sogar abstellen. Also man arbeitet mit vielen guten Sachen. Ich glaube auch, dass viele Kollegen das im guten Gewissen machen, weil sie wirklich Menschen helfen wollen. Aber auf der anderen Seite geht es tatsächlich auch immer wieder ums Geschäft. Mhm. Und wenn ich etwas anbiete, was andere nicht haben, und wenn ich das gut vermarkte, dann habe ich auch einen Zulauf, was mir ausreichend Kunden beschert.
Mhm. Und ich habe ja ein bisschen Angst, sozusagen, wenn ich mir diese Dinge durchlese. Ich habe ja in eurem Buch ein bisschen darüber gelesen, über diese traditionelle chinesische Medizin, dass da ja, wir finden da schon so Elemente wie Kräuterkunde, Massagen, aber eben auch philosophisch-spiritistische Ansätze. Also das Heil findest du in dir, du musst in dir gucken. Also als ob da so eine besondere Macht irgendwie, dass da in dir irgendwas ist, wenn das mal herauskommt, irgendwie, dann wird irgendwie alles besser. Und als Christ habe ich so ein bisschen Angst davor, dass die Menschen darauf einlassen, da irgendwas öffnen in sich und da böse Geister sich einsiedeln. Also sie eher Probleme, die sie vorher nicht hatten, plötzlich haben. Da ist, glaube ich, eine Gefahr in dieser traditionellen chinesischen Medizin mit diesen vielen philosophischen Symbolen, dieses Gemischte. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir auch ganz viel antreffen. Denn Menschen mögen sagen, ich habe das Gefühl, das hat mir geholfen. Das kann sein, so praktisch, wie du das sagst, die haben halt mehr Flüssigkeit aufgenommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Teufel wird in der Bibel beschrieben, Paulus spricht über ihn und sagt, in 2. Korinther 11, Vers 13, er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Aber Jesus sagt, er ist ein Menschenmörder. Also das heißt, er wird natürlich mir keine Flasche mit einem Gift drauf, also mit einem Totenkopf drauf verkaufen und sagen, nimm das, trink das. Er wird das irgendwie schön verpacken. Das muss also, wenn er eine falsche Lehre anbringen will, eine falsche Philosophie in mich hineinbringen will, dann wird er mir das irgendwie schön verkaufen.
Ja.
Und da sehe ich irgendwie eine Gefahr in der TCM.
Die ist auch gegeben. Ich glaube, wir werden gleich noch einige andere Sachen ansprechen, an der dieses Prinzip noch deutlicher wird, was passieren kann. Aber ich gebe dir absolut recht, die Sachen sind schön verpackt und es gibt Heilungserfolge. Wenn überall ein Warnschild drauf wäre, dann würde man gar nicht rangehen. Aber es funktioniert tatsächlich und wir müssen akzeptieren, dass wir in einem Universum leben. Wenn wir sagen, wir sind Christen, wir glauben an Gott, dann dürfen wir die Existenz Satans nicht verleugnen. Mhm. Beide versuchen, um den Menschen zu kämpfen. Aber die eine Seite, um den Menschen zu vernichten, und die andere Seite, um den Menschen zu retten. Mhm. Und der einen Seite ist jedes Mittel recht, um gerade das Ziel der Vernichtung zu erzielen. Die andere Seite sagt, du hast einen freien Willen. Ich bin für dich da, ich strecke dir meine Hand aus. Mhm. Aber du darfst dich selber entscheiden. Ich zwinge dich nicht.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Um das sozusagen noch so ein bisschen, noch mal einen Schritt tiefer gehen, also sozusagen das nächste Thema ansprechen, um das mal alles gleich zusammen abzuholen. Denn ich hatte es gerade schon kurz angerissen, dieses Wort Homöopathie finden wir auch immer mehr. Und vielleicht können wir das zusammenfassen. Bachblüten hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Also Homöopathie und Bachblüten ist auch so ein Ding, was immer mehr kommt.
Jetzt, dann lass uns die Bachblüten zuerst nehmen.
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass wir über diese Bachblüten, weil
das macht es leichter, das Prinzip zu verstehen.
Bachblüten nachdenke, denke ich, an welchen Bach und welche Blüten.
Okay.
Aber hilf uns.
Aber das ist schön, dass du das so sagst, weil, guck mal, das klingt so freundlich. Wir haben einen plätschernden Bach vor Augen und da sind ein paar Blüten nebenbei. Das ist auch ein schönes Bild. Ja? An den Frühling denken wir, an ein sattes, frisches Grün. Der Bach kommt aber nicht aus der Quelle, sondern hier geht es um einen Doktorbach, der dieses Thema sich angenommen hat. Und ich versuche dir kurz zu beschreiben, wie das funktioniert. Also es sind schon besondere Blüten. Dieser Dr. Bach hat 38 Seelenzustände zusammengefasst und 38 Blüten dafür zusammengetragen. Und hat dann die Vorgaben, wie man zu welcher Tages- oder Nachtzeit, zu welchen Witterbedingungen diese Blüten gepflückt werden müssen. Und wenn die gepflückt sind, werden diese Blüten in Wasser gelegt, in möglichst frisches Quellwasser und werden dort unter besonderen Sonneneinstrahlungssituationen liegen gelassen. Und nach einer gewissen Zeit wird dann dieses Quellwasser in Flaschen gefüllt, die vorher aber mit Alkohol gründlich ausgespült wurden. Und dann werden die verschraubt und dann hast du von diesen Blüten das Wasser. Und das soll für bestimmte Bereiche dann helfen. Du guckst mich skeptisch an und dieser skeptische Blick ist auch berechtigt.
Das erinnert mich ein bisschen an die allgemeine Homöopathie.
Ja, weil, ganz ehrlich, Ronny, wenn ich eine Blüte in Wasser lege, die Blüte kommt hinterher weg und das Wasser wird genutzt, dann könntest du ja sagen, okay, da sind bestimmt Stoffe rausgegangen aus der Blüte und die sind jetzt in dem Wasser. Und wenn ich dieses Wasser jetzt in Tropfenform oder schluckweise über den Tag verteilt immer zu mir nehme, dann ist da ja bestimmt was drin, was mir auch gut tut. Aber die Blüten wurden so gepflückt, dass die Oberfläche nicht verletzt wurde. Und bis hierhin könnte man noch sagen, okay, aber man kann sich das Fläschchen auch umhängen. Und allein dadurch, dass du das Fläschchen trägst, um den Hals oder in der Tasche und bei dir hast, sollen ebenso positive Effekte auf dich übergehen.
Vor allem, ich meine, es ist ja auch so, dass diese, also bei den Homöopathen, diese, wenn ich so einen Blüten, ist ja gar kein Sud, wenn ich die Blüten aus dem Wasser genommen habe, dann fülle ich ja normalerweise auch nicht dieses Wasser in die Flaschen, sondern ich nehme davon einen Tropfen, mache das in irgendeine Flasche und kippe den Rest mit Quellwasser auf, oder? Und dann nehme ich davon wieder einen Tropfen, mache das in eine Flasche, kippe den Rest mit Quellwasser auf. Also ich verdünne es ja irgendwie noch mehr. Das hat ja sogar irgendwie eine Lehre dahinter, also eine Markierung, aber die heißt dann auch D5, ja. D8, weiß ich.
Es ist
also es wird so stark verdünnt, dass man eigentlich keine Spuren davon mehr findet.
Ja, also du hast recht, das ist jetzt schon der Übergang zur Homöopathie.
Achso, ich dachte, das greift ineinander.
Ja, es greift ineinander, aber in der Homöopathie, also das war gerade die Beschreibung von den Bachblüten nach dieser Sonnenbehandlung. Es gibt aber dann auch eine Kochbehandlung, wo man vielleicht eher das Gefühl hat, okay, hier werden wirklich, dann sind es aber weniger Blüten, dann sind es tatsächlich eher Knospen oder auch dünne Äste oder Ähnliches, die ausgekocht werden und dann das Exudat davon. Da könnte man auch wirklich, da bin ich noch dabei, dass man sagt, okay, da ist vielleicht eine Menge Wirkstoff, aber wie soll es wirken, wenn ich das in einem Fläschchen bei mir trage? Die Frage kann ich dir nicht beantworten und da sage ich auch meinem Patienten, das müssen Sie selber entscheiden, woran Sie jetzt glauben möchten. Bei der Homöopathie ist es tatsächlich, dass aber nicht dann nur eine Pflanze für eins, sondern da sind oft Mischungen dann auch vorhanden. Ja, und da hast du es richtig beschrieben. Da werden aus diesen Mischungen nur Tröpfchen genommen und mit entsprechender Menge an Wasser verdünnt. Und dafür gibt es diese Zehnerpotenzen, das wird immer potenziert. Und jede Potenz wird mit einem großen D beschrieben. Ja, kommt aus dem Lateinischen. Der Buchstabe D ist eigentlich, steht für 500. Richtig? Ich meine ja.
Lass mich hier mal kurz unterbrechen. Ich habe da in eurem Buch was ganz Spannendes gefunden. Da geht es um diese Herstellung von den Verdünnungen. Da habt ihr es so schön beschrieben. Darf ich ganz kurz das mal zeigen? Das ist meine Kamera, ne? Hier wird in so einem Kasten wird hier beschrieben, wie hoch die Verdünnungen sind. Und da wird man sich erstmal im Klaren, was das bedeutet. Aber für mich war das also wirklich augenöffnend. Diese homöopathischen Mittel werden ja zum Beispiel nach so Dezimalpotenzen sozusagen getrennt. D4 meint zum Beispiel 2 Tropfen einer Lösung auf 1 Liter Verdünnungslösung. Auf 1 Liter Wasser. D6 meint etwa 2 Tropfen dieses Gemischs auf eine Badewanne voll Wasser. D20 meint 1 Liter auf das Weltmeer. D30 meint, bei einer solchen wässrigen Substanz müssten weit über 300.000 Liter Arznei getrunken werden, um theoretisch ein Molekül Heilmittel in sich aufzunehmen. Soweit ist es verdünnt. D31, das kann man so kaufen, meint 1 Tropfen auf die gesamte Erdmasse. D37, 1 Tropfen auf 1 Million Erdmassen. D50, 1 Tropfen auf die Masse des Weltraums. Also, ich habe das gelesen. Ich weiß wenig über Homöopathie, aber mathematisch kriege ich das so ein bisschen hin. Wenn das so etwas so stark verdünnt ist, dass ich diese Moleküle gar nicht mehr finden kann und ich kaufe mir zum Beispiel eine D30 oder D35 Lösung und ich lasse jetzt im Labor untersuchen und die finden da nicht eine Spur mehr von der ehemaligen Blüte oder was immer da drin war, diese Mischung, sagst du, muss ich da nicht sagen, das ist eine reine Glaubenssache?
Das darfst du so sagen.
Mag sich ketzerisch anhören.
Und das soll auch jeder für sich selber entscheiden. Es ist schön, dass du es nochmal gerade so zitiert hast. Und auch die Homöopathen selber, die wissen um diese Zahlen und die sagen auch, ja, so ist diese Verdünnung. Und die wissen auch, dass von der Substanz nichts drin ist, aber es geht um Schwingungen. Weil nach deren Weltbild ist jede belebte Materie mit Energie geladen und aus dieser Ursubstanz wird die Energie mit ihren Schwingungen auf diese Flüssigkeit übertragen. Auch in der Zubereitung gibt es oft so besondere Klopftechniken auf Lederkissen oder was Besonderes in bestimmter Reihenfolge und oder bestimmter Häufigkeit, damit das soll dann nochmal extra diese Energie freisetzen und die Schwingungen aktivieren. So will ich das mal beschreiben. Du hast ja schon versucht, ganz sachlich und naturwissenschaftlich ranzugehen, weil wenn jemand jetzt diesen Gedanken allein weiterspinnt, die werden ja nicht in Hochsicherheitsbehältern vom Hersteller zum Verbraucher gebracht, sondern die sind in der Handtasche, wenn ich gekauft habe. Also ich will sagen, die werden ständig immer noch bewegt, diese Fläschchen. Und da passiert ja auch irgendetwas. Und das muss man sich einfach nur mal vor Augen führen. Und dann sind wir tatsächlich bei der von dir gestellten Frage. Und die stelle ich dann auch den Patienten und sage, wollen Sie dran glauben? Weil hier ist nichts mehr auf naturwissenschaftlicher Ebene, was die Nachhaltigkeit auf der Ebene unterstützt. Dass es wirkt, passiert trotzdem. Und da sind wir wieder auf der Ebene, dass was anderes arbeitet, als das, was wir mit den Händen greifen oder mit dem Verstand vielleicht wirklich verstehen können.
Das ist genau meine Sorge. Denn ich würde ja sagen, also wenn ich das richtig gegriffen habe, dann funktioniert das so in der Homöopathie, wenn ich die Dinge verdünne, werden sie stärker. Also umso mehr ich diese Dinge verdünne, umso stärker wird die Wirkung von dem Stoff. Das würde aber heißen, in dem Moment, wo ich als Homöopath etwas abfülle, einen Tropfen in irgendwas reinmache, bei Raumtemperatur dampft ja schon was aus diesem Tropfen. Und ich vermische das mit unserer Atmosphäre. Unsere Atmosphäre ist ja auch ein Fluid. Das eine ist vielleicht das Wasser, das andere ist ein Gasgemisch. Aber es sind beides Fluide, die Stoffe aufnehmen können und die miteinander vermischen. Jetzt habe ich also ganz automatisch, indem ich Minzöl aufgemacht habe, dieses Minzöl, das kann ich auch riechen im Raum, das habe ich schon mit der Atmosphäre vermischt. Ich mache das Fenster auf und es ist in der ganzen Welt Atmosphäre. Jetzt habe ich ja mit einer relativ hohen Vermischung jeden Menschen auf der Welt damit schon erreicht dann. Also ich brauche es ja gar keinen mehr verkaufen. Allein in dem Moment, wo ich das Fläschchen geöffnet habe und sich das in der Atmosphäre verdünnt, ist jeder Mensch überall erreicht. Ich könnte Tropfen ins Weltmeer geben und würde sagen, ich habe jetzt die Mexikaner geheilt. Also das klingt irgendwie lächerlich und ketzerisch, aber nicht falsch verstehen. Rein naturwissenschaftlich würde ich ja sagen, das kann gar nicht funktionieren. Ja. Und doch sagst du, manchmal sieht man Wirkung, aber mir macht das eher Angst.
Das sollte es auch. Weil du hast es richtig gesagt, je höher die Verdünnung, Also je geringer die Substanz, die noch drin ist, umso stärker die Wirkung. Mhm. Wenn ich das mal mit einem anderen Beispiel beleuchten würde, dann würde ich sagen, je schwächer der Boxer zuschlägt, umso stärker die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner umfällt.
Ja, genau so.
Das wäre das. Und wenn wir das frei nach Sendung mit der Maus kommentieren wollen, dann würde ich sagen, klingt logisch, ist es auch.
Danke. Herr Hahnemann, das war der Erfinder dieses Verfahrens, der das damals mal sich ausgedacht hat. Er soll ein recht belesener Mensch gewesen sein. Er rebellierte damals gegen die Schulmedizin und war seit seinem 22. Lebensjahr Freimaurer und er wollte von Christen überhaupt nichts wissen. Ist natürlich meine Frage, wie stehen wir Christen denn zu seinen Heilmethoden? Also, weil es ja doch was ist, was er irgendwie metaphysisch arbeitet, also hat ja nichts, also rein vom Stoff her nehmen wir davon ja gar nichts auf, wenn wir das machen. Auch wenn du sagst, ich kann mir das Fläschchen umhängen oder in der Tasche tragen und es hat schon eine Heilwirkung auf mich. Das ist ja auch eher so eine Glaubenssache.
Ja.
Und das macht mir so ein bisschen Sorge.
Zu Recht. Weil wenn wir uns sein Leben angucken und seine Kontakte, dann hat er natürlich wahrgenommen, dass ein großer Bedarf ist bei den Menschen nach Heilung. Und Heilung vielleicht auch im ganzheitlichen Sinne. Und dass man Menschen in Not gut abholen kann und dass man aus der Angst von Menschen mit der Angst von Menschen viel bewegen kann, das hat er gut verstanden. Und schön ist es dann für denjenigen, der irgendwelche Ideale verfolgt, wenn er auch Lösungen, Wege und Möglichkeiten aufzeigt, wie man dahin gelangen kann. Aber das kann Menschen von einer Abhängigkeit in die andere bringen und das sehen wir leider auch sehr oft.
Mhm. Ich möchte mal was von Ellen White vorlesen, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand. Gerne. Es gab auch zu ihrer Zeit gab es Menschen, die auf die Art und Weise versucht haben, andere zu heilen.
Ja, kurz, lass mich unterbrechen.
Bitte.
Aber das zeigt, dass das eben keine neuen Verfahren sind, wie das ja oft so angepriesen wird bei vielen Dingen, sondern dass bei vielen von diesen alternativen Heilmethoden schon eine jahrhundertelange Geschichte vorausgeht. Und wenn man dort Quellen findet, die uns zeigen, was es schon damals an Kritikern gab oder an Sorgen, dann ist es umso erschreckender. Deswegen bin ich gespannt auf dein Zitat.
Ja, das ist aus Propheten und Könige. Auf Seite 211 finden wir das. Da schreibt sie, eine Mutter sitzt am Krankenbett ihres Kindes und ruft aus, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Gibt es denn keinen Arzt, der mein Kind gesund machen kann? Man berichtet ihr von den wunderbaren Taten eines Hellsehers oder Wunderheilers und sie bringt ihr Kind zu ihm. Sie könnte es genauso gleich Satan direkt übergeben. In vielen Fällen wird das zukünftige Leben des Kindes von einer satanischen Macht beherrscht, die kaum zu brechen ist. Also was für eine Warnung. Ellen White sagt, da ist eine Mutter, die macht sich natürlich berechtigt Sorgen um ihr Kind und sucht einen Arzt, der helfen kann. Und dann berichtet jemand von irgendeinem Wunderheiler, die sagt, na gut, bevor ich nichts mache, lieber zum Wunderheiler bringen. Und Ellen White sagt, wenn das Kind das überlebt, also wird es wahrscheinlich große sozusagen zukünftige Probleme noch haben im Leben durch diese eine Handlung. Das heißt, es könnte sogar sein, dass man in dem Moment irgendwie eine Heilung sieht, eine Besserung in dem Leben und trotzdem werden da furchtbare Spuren von irgendwas bleiben, die dann das Leben des Kindes durchziehen.
Ja.
Und das also ist ein Risiko, weil wir uns mit einer Macht einlassen, von der wir keine Ahnung haben, wie die Hexe von Endor damals in der Bibel, die sich ja mit Dämonen eingelassen hat und eine Gefahr wurde fürs ganze Volk.
Ja, das ist tatsächlich an der Stelle so wichtig, ganzheitlich zu denken und zu leben und eben auch den Bereich der Psyche nicht außer Acht zu lassen, weil auf der Ebene passiert so viel. Und wenn Menschen sich für Dinge öffnen, auf dem guten Glauben, dass sie Hilfe bekommen können, die aber tatsächlich spiritistisch, okkult belastet sind, dann habe ich an vielen Stellen Tür und Tor geöffnet.
Mhm.
Es gibt Heilung, auch davon. Aber das bedeutet dann Zuwendung zu der anderen Seite.
Mhm.
Das kann auch mal bedeuten, dass ich etwas in Kauf nehmen muss, was nicht schön ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein Großvater war Pastor gewesen. Ich kann dir leider heute nicht mehr sagen, ob er selber erlebt hat oder ob das eine Erfahrung einer seiner Kollegen war. Aber die Geschichte geht folgendermaßen. Eine Frau sitzt im Rollstuhl aufgrund irgendeiner Erkrankung. schon etliche Jahre. Und es gab Zeiten in Deutschland, wo tatsächlich, wo Fernsehen und andere Sachen noch nicht so populär waren, wo kaum jemand einen Fernseher hatte, da fanden oft Versammlungen, Veranstaltungen in großen, in den Stadthallen oder Ähnlichem statt. Und diese Frau ist zu einer Veranstaltung gegangen, weil derjenige, der das durchgeführt hatte, Heilung versprach. Auf ganz sonderbare Art und Weise, ob er die Leute gesund gesprochen hat oder sowas, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Frau fährt mit dem Rollstuhl dorthin und kann zu Fuß nach Hause gehen. Ab dem Tag fühlt sie sich aber fröhlich, dass sie wieder gehen kann, aber sie merkt, irgendetwas in ihr kommt nicht zur Ruhe. Und sie ruft ihren Pastor an mit der Bitte, sie einmal besuchen zu kommen. Es ging ihr nicht so gut, sie müsste mit ihm etwas durchsprechen. Gut, der Pastor kommt in den nächsten Tagen zu ihr, klingelt und guckt so auf die Uhr und denkt, na, das wird jetzt eine Weile warten. Sie ist ja mit dem Rollstuhl unterwegs und ist ganz überrascht, als innerhalb kürzester Zeit die Frau von innen schon öffnet und vor ihm steht. Natürlich hat er in dem Moment ganz viele Fragen im Gesicht, Fragezeichen im Gesicht, und geht mit ihr ins Wohnzimmer, wo sie ihm ihre Geschichte erzählt. Er hört gut zu, wird nachdenklicher und nachdenklicher und fragt sie, weil sie diese innere Unruhe hat und wirklich merkt, etwas in ihr ist am Arbeiten. Dann fragt er sie, bist du sicher, dass das, was dir widerfahren ist, von guten Seiten ist, dass es Gott gewollt ist? Da sagt sie, das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht, deswegen rede ich mit dir. Und dann stellte der Pastor eine ganz entscheidende Frage. Wärst du bereit, dass wir niederknien und beten und den allmächtigen Gott im Himmel fragen, ob es von ihm ist? Und wenn ja, sollst du weiterlaufen? Und wenn nein, dass es wieder so ist wie vor diesem Ereignis? Der Schwester ging es wirklich nicht gut. Sie musste, glaube ich, gar nicht so lange überlegen. Sie hat gesagt, ja, ich möchte wieder innerlich Frieden haben. Ich bin so zerrissen. Das tut meinem Leben nicht gut. Da war das andere dagegen erträglicher. Und sie knien sich nieder und sie beten inständig zu Gott um Klarheit in dieser wichtigen Frage. Und sie konnte nicht wieder alleine aufstehen. Der Rollstuhl war ja noch da. Der Pastor hat ihr wieder zurückgeholfen in den Rollstuhl. Also wir sollten, wo immer wir in der Situation stehen, dass wir Hilfe brauchen, wenn wir uns nicht sicher sind oder auch grundsätzlich, beten. Wir kriegen nicht immer Antworten, aber ich glaube, dass unser allmächtiger Gott uns Antworten geben möchte. Manchmal vielleicht auch mit mehreren Beten, aber die Entscheidung kann dir persönlich in der Situation keiner abnehmen.
Und ich glaube, vor allem auch Rat einholen.
Ja. Sich informieren, aber auch wirklich auf diese innere Stimme hören. Ich hatte dir am Anfang gesagt, dass das Buch, was wir ab und zu nehmen, um hier reinzugucken, durch so eine Situation entstanden ist, dass jemand nicht mehr zur Ruhe kam, obwohl er vermeintliche Heilung erfahren hatte.
Das ist, glaube ich, also eine Riesengefahr, auf die wir auch zulaufen. Also deswegen die Sendung Eisberg voraus. Es sind also Lehren und Dinge, die uns begegnen, gerade in Zukunft, auf die wir uns einstellen müssen. Und solche Dinge, also so vorgebliche Wunderheilung, die aber sozusagen nicht von Gott sind, sondern die der Teufel initiiert hat, um Macht in unserem Leben zu bekommen. Das Leben wird dann unruhig, unglücklich. Was für Menschen, die haben sich umgebracht. Ich will das hier nicht cutten, aber wenn ich zum nächsten, also ich würde mit dir ganz gerne über Hypnose sprechen. Kann ich es kurz mit reinbringen,
weil das dazu passt? Ja, lass uns gleich übergehen zum nächsten, das passt
weil,
ja.
Weil das, da ich weiß nämlich, das ist ganz ähnlich. Also man liest ja zum Beispiel viel von so Raucherentwöhnung durch Hypnose. Und ich kenne selber Menschen, die seit so einer Hypnosebehandlung das Rauchen aufgegeben haben. Leider aber dann sozusagen angefangen haben, Alkohol zu trinken, immer mehr Alkohol getrunken haben und sich später umgebracht, also sind gestorben dann. Jetzt habe ich mir gedacht, warum gehen diese Menschen eigentlich zur Hypnose? Also wenn die Menschen mich fragen, rate ich immer davon ab, aus eben genau den Gründen, die du auch gerade gezeigt hast. Aber ist nicht gerade Hypnose für die Menschen deswegen so attraktiv, weil es scheinbar schnelle Heilung gibt, ohne wirklich viel dafür zu machen? Man setzt sich da kurz in so eine Sitzung, also ganz platt gesagt, und geht gesund wieder raus. Auf was muss man sich so einstellen, wenn ich zur Hypnose gehe? Gibt es sowas im Klinikum auch noch? Kann ich ins Krankenhaus gehen und sagen, ich brauche eine Hypnosebehandlung?
Auch da ist wahrscheinlich wie bei der TCM, die wir vorhin uns angeguckt und besprochen haben, gibt es Teilbereiche, wo damit gearbeitet wird. Im Großen, nein. Ist kein Thema gewesen der Schulmedizin in meiner ganzen Ausbildung, war das eher wirklich auch damals schon während der Ausbildung nicht in dem seriösen schulmedizinischen Kontext. Mhm. Man nutzt es an verschiedenen Stellen, um ja, vielleicht an Dinge heranzukommen, auch stellenweise in der tiefenpsychologischen Behandlung. Ja, die ist ja eher so ein bisschen nach hinten gerichtet, zu schauen, was ist in deinem Leben schiefgelaufen. Ich weiß, das ist eine Definition, die hören viele von meinen psychotherapeutischen Kollegen nicht ganz so gerne. Aber Sigmund Freud war der Begründer und da war ganz viel, guck nach hinten, schau in die Kindheit, was ist da schiefgelaufen. Ich entschuldige mich an der Stelle für die, die das jetzt als Definition ein bisschen zu plump finden. Aber ich gebe das einfach mal so wieder, dann ist es, glaube ich, verständlicher. Und für manche Therapeuten ist die Hypnose dieses Medium oder Hilfsmittel, um herauszufinden, was in der Kindheit passiert ist. Ob das wirklich immer so ist, man spricht auch manchmal von Rückführung oder sowas, das wage ich zu bezweifeln. Wenn Zeitzeugen dabei sind, die vielleicht sagen können, ja, so war es wirklich damals, hätte man sie ja vielleicht auch vorher befragen können und hätte sich das ersparen können. Weil in diesem Moment, wo sich ein Mensch auf Hypnose einlässt, hat er keine Kontrolle mehr über sich selbst. Die Zeiten haben sich geändert, aber heute... Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, wurden solche Sachen mitunter auch noch im Fernsehen gezeigt. Das ist immer ganz lustig. So wurde es zumindest aufgemacht. Weil plötzlich Menschen Dinge gemacht haben oder gesagt haben oder sich verhalten haben, wo alle anderen gelacht haben, was den Personen selber peinlich war. Das war in so einem Show-Effekt mitunter ganz lustig. Aber es gab auch solche Veranstaltungen, wo Menschen Heilung bekommen hatten von körperlichen Gebrechen. Mhm. Ich gebe dir auch hier ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Meine Großmutter war als junges Mädchen aufgefordert von ihren Freundinnen, doch mal zu so einer Veranstaltung, die auch in einer Halle stattgefunden hat, mitzugehen. Und meine Großmutter war überzeugte Christin, schon als Kind, und ist wirklich nur auf mehrfaches Drängen und Betteln mitgegangen und hat den Kameradinnen aber gesagt, ich gehe nur euch zuliebe mit, ich halte davon nichts, ich bin davon nicht überzeugt, und ich werde beten, dass nichts passiert. Mhm. Die Veranstaltung ging los mit den üblichen Begrüßungsritualen und. Und als der Hypnotiseur vorne auf der Bühne seinen ersten Menschen dort hypnotisieren wollte, hat es nicht funktioniert. Und er hat mehrere Versuche gestartet, die alle nicht geklappt haben. Plötzlich hat er innegehalten, hat sich dem Publikum zugewendet und hat gesagt, es muss jemand im Raum sein, der nicht an diese Sache glaubt und vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch dagegen arbeitet. Ich bitte diese Person, den Raum zu verlassen. Da wusste meine Großmutter, dass der Zeitpunkt gekommen war, sofort aus dieser Versammlung zu verschwinden. Als sie am nächsten Tag oder später abends, das weiß ich nicht mehr, als sie zumindest aber wieder mit den Freundinnen getroffen hatte, war die Rückmeldung, Mensch, als du rausgegangen bist, hat alles so funktioniert wie die Abende vorher auch. Also wir sehen Gefahren, wir sehen aber auch hier schon eine starke Möglichkeit, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Deswegen bin ich überzeugt, dass wenn wir nicht wissen, ob etwas gut oder schlecht ist, dass das Gebet ganz wichtig ist. Und wo immer ein Rest Unsicherheit bleibt, würde ich immer dafür plädieren, dann es besser sein zu lassen.
Mhm. Einen wichtigen Punkt. Das ist ein sehr interessantes Beispiel, das du da nennst. Weil Hypnose ist etwas, was zur Zeit von Ellen White und unseren Pionieren irgendwie in aller Munde war. Hypnose war irgendwie was ganz Modernes, Tolles und man kann sich da irgendwie behandeln lassen. Und auch Ärzte, selbst Ärzte damals aus Battle Creek, haben damit mit den Gedanken gespielt, haben damit experimentiert. Und Ellen White schreibt einen Brief, für die Gemeinde geschrieben, Band 2. Ich lese mal eben vor, ja, was sie da sagt. Auf Seite 358. Schreibt sie, Bruder und Schwester N., im Namen des Herrn bitte ich euch, diese Zeilen ernst zu nehmen. Wenn ihr eure Einstellung zur Hypnose nicht ändert, werdet ihr zum Stein des Anstoßes und zu einem bedauernswerten Schauspiel für Engel und Menschen werden. Begreift doch, dass ihr eure Haltung unbedingt ändern müsst. Leider hat Gottes Wahrheit im Augenblick kaum Einfluss auf euch. Für jeden Menschen, wie gut er auch sein mag, ist es eine gefährliche Versuchung, Macht über die Gedanken anderer zu gewinnen. Lasst es euch sagen, dass derartige Heilmethoden satanischen Ursprungs sind. Ihr habt euch darin schon so stark verstrickt, dass ich um euer Heil fürchte. Was euch am Anfang so harmlos dünkte, hat sich inzwischen zu einer großen Gefahr ausgewachsen. Wenn ihr jetzt nicht begreift, dass hinter dem allen Satan steckt, werdet ihr bald nicht mehr umkehren können. Die heute gängigen Anschauungen über Hypnose sind ein Meisterstück satanischer Täuschung. Trennt euch um eures Seelenheils willen von solchen Praktiken. Jedes Mal, wenn ihr durch Hypnose Macht gewinnt über die Gedankenwelt eines Menschen, wagt ihr euch auf satanisches Gebiet und arbeitet mit dem Teufel zusammen. Das fand ich so bezeichnend. Also, was sie sagt, ihr begebt euch in das Feld des Teufels. Und dann, wenn ich gerade dein Beispiel höre, finde ich sehr bemerkenswert. Da sitzt ein Christ dazwischen und scheinbar funktioniert es gerade nicht, weil einfach da Engel anwesend sind. Und da kann der Teufel da nicht spielen. In dem Moment, wo der Christ den Raum verlässt, passieren plötzlich diese Wunder wieder. Da denke ich mir, das ist also so deutlich. Also unser Verstand warnt uns schon davor, sowas zu machen. Die Zeichen, die wir sehen, zeigen, es ist also satanisch. Und dann haben wir auch noch Ellen White, die schreibt, das ist satanisches Feld. Geht weg von Hypnose. Und damals spielten die Menschen damit, weil es faszinierend war.
Ja. Im letzten oder vorletzten Satz hast du ja vorgelesen, der Therapeut, der Hypnotiseur, bekommt Macht über den, auf den die Hypnose ausgeübt wird. Mhm. Das heißt, der andere ist in dem Moment ohnmächtig. Mhm. Wäre die logische Konsequenz allein vom Wort. Und so ist es auch. Und je nachdem, wer die Macht gerade hat, kann das in ganz andere Richtung gehen.
Ja. Ich glaube, Paulus warnt ja auch, ne, seid alle Zeiten nüchtern. Also das hat ja auch was damit zu tun, ob ich meinen Verstand einschalte oder ausschalte. Ich kann hier mit zum Beispiel mit Alkohol ausschalten, aber auch durch Atemübung oder Hypnose.
Ich weiß nicht, ob du den Begriff des Schläfers kennst. Schläfer taucht in dem Zusammenhang auf, dass Menschen durch andere programmiert wurden, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Handlung auszuführen. Mhm. Also derjenige schläft oder dieses Programm, mit dem er programmiert wurde, ist schlafen gelegt. Und das sind Menschen, die können neben uns wohnen, mit denen können wir zur Arbeit gehen, die können wir im Bus treffen oder. Mhm. Und wenn ein bestimmtes Signal ausgesendet wird, das ist wie bei in der Hypnose, was wir gesehen haben in solchen Veranstaltungen, dass auf bestimmte Bewegungen oder andere Sachen ist es wieder vorbei. Es kann aber auch anders gehen, dass auf bestimmte Auslöser und Reize bestimmte Dinge praktiziert werden. Mhm. Und das geht so weit, dass diese Schläfer an bestimmten Stellen dann Dinge durchführen bis hin zu Tötungsdelikten.
Und sich dann vor Gericht nicht mehr erinnern können. Und das auch wirklich nicht können.
Ja, das ist so. Und wenn wir uns Hollywood angucken, die Filmindustrie bietet genug Material, wo das nachgeschaut werden kann. Das ist erschreckend. Ja. Nicht, weil es Fiktion ist, sondern weil sowas real passiert.
Vielleicht sei noch wichtig zu sagen, wenn man in der Vergangenheit mit solchen Dingen Erfahrung gemacht hat, sich vielleicht hat hypnotisieren lassen und jetzt in seinem Leben merkt, da sind irgendwie ganz viele schlechte Einflüsse, man hat diese Unruhe, man ist nicht mehr wirklich glücklich, man wird irgendwo hineingedrängt, dann ist es weise, sich da auch Hilfe zu suchen. Und nicht nur vielleicht beim Arzt vor Ort, sondern auch beim Pastor. Also dass man wirklich geht zu den Geschwistern, zu Brüdern und Schwestern, Gläubigen, dass man zusammen betet, diese Dinge vor Jesus bringt. Und sagt, bitte Herr, ich habe da einen Fehler gemacht in der Vergangenheit, bitte befreie mich davon wieder. Das und das und das habe ich gemacht und ich bekenne, das war falsch, bitte hilf mir, um wieder frei zu werden. Das wird ja oft nicht gemacht. Man sucht normalerweise bei solchen Dingen dann Hilfe bei den Ärzten und die wissen selber oft nicht, wie genau ist denn das gekommen? Also warum sind diese Symptome da? Und wenn die Menschen das den Ärzten nicht erzählen, selbst wenn manchmal erzählt wird, heißt es, okay, das kann damit nicht zusammenhängen oder wie auch immer. Also ist schon manchmal hilfreich, sich da auch geistlichen Rat zu suchen.
Ja. Ronny, ich möchte an der Stelle, scheint mir das gerade ganz wichtig, dass ich einen Aufruf starte. Ich möchte also Sie, liebe Zuhörer, ermutigen, wenn Sie feststellen, dass Sie in Ihrem Leben eines von den Themen, die wir hier besprechen, passiert ist, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben innere Unruhe, Sie fühlen sich unwohl oder Sie spüren, irgendetwas ist ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr so gelaufen, wie Sie sich das gewünscht haben, suchen Sie sich bitte professionelle Hilfe. Verstehen Sie, dass Sie nicht alleine sind, dass da ein allmächtiger Gott ist, der Sie lieb hat. Der möchte, dass Sie von Ihren Dingen, die Sie gefangen halten, dass Sie davon frei werden. Suchen Sie sich bitte einen christlichen Therapeuten, einen Seelsorger, jemand, der professionell mit diesen Themen umgeht, der Ihnen vielleicht auch hilft, über bestimmte Gebete von diesen Dingen frei zu werden. Die Befreiung ist möglich und bleiben Sie dran, nehmen Sie Hilfe in Anspruch und Gottes Segen dafür. Sie sind nicht allein.
Danke, ist, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Also, dass man auch sozusagen bereit ist, Hilfe zu suchen. Dass man sich nicht dafür schämt, wir alle machen Fehler. Dass man sagt, ich will das jetzt angehen, ich merke das was im Leben.
Ja, wir haben, danke so viele, für den Aufruf. Wir haben so viele Situationen, wo wir hilflos sind und oft im Nachhinein erst merken, dass es vielleicht nicht gut war. Mhm. Ja? Wir würden aber bei einer Überdosierung von Medikamenten auch in der Notaufnahme anrufen oder in der Vergiftungszentrale und flehend darum bitten, dass man uns sagt, was zu tun ist. Mhm. Und das kann auch im geistigen Sinne geschehen. Auch dort gibt es Fachleute, die einem helfen können, dass man von solchen Dingen wieder frei werden kann. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, dass wenn ich eine Substanz in mir habe, wo ich im Nachhinein merke, oh, es war viel zu viel, dass ich mit Fachleuten spreche und ich kann den Magen auspumpen, ich kann vielleicht Gegenmittel geben und ich kann fröhlich und gesund weiterleben. Mhm. Da an der Stelle würde wahrscheinlich keiner lange zögern, sich schnellstmöglich Hilfe zu suchen, und das dürfen wir auch im übertragenen Sinne in Anspruch nehmen.
Danke. Mhm. Vielleicht unsere Zeit ist schon um, aber vielleicht kann ich ganz kurz vielleicht so einen Minisprung machen. Ich habe noch zwei Dinge, die ich gerne ganz kurz mit dir ansprechen würde. Das eine ist das Yoga, das immer mehr verbreitet wird. Überall kann man mittlerweile Yogakurse machen. Und für mich geht das in so ziemlich in die gleiche Richtung. Also vor einigen Jahren noch, vielleicht vor einigen Jahrzehnten müsste man mittlerweile sagen, war das so, dass sogar die Kirchen in Deutschland vor Yoga gewarnt haben. Dass der Christ gesagt hat, damit haben wir nichts zu schaffen. Das ist irgendwie eine okkulte Praktik aus Fernost. Heute ist es mittlerweile so, dass es sogar Pastoren gibt, die Yogakurse in ihren Kirchen anbieten. Ich kenne das aus der evangelischen Kirche, hatten wir damals meine Pastorin, die hat Yogakurse angeboten, bis der Gemeinderat sie dann rausgeschmissen hat. Das geht bei uns nicht, also sowas machen wir nicht. Aber heute ist es so ein bisschen Trend geworden. Hast du Patienten, die sowas machen?
Ja, Yoga kommt tatsächlich immer wieder vor, wird in verschiedenen Formen angeboten. In unserem therapeutischen Setting in der Klinik kommt es nicht vor. Wir arbeiten mit ganz anderen Sport- und Bewegungsübungen. Du hast das so schön genannt, es ist ein Trend. Und natürlich, es geht immer um Vermarktung von etwas und da möchte man auch einen Trend nicht verpassen. Also werden Sachen an verschiedenen Stellen angeboten. Manchmal ist man überrascht, an welchen Stellen was tatsächlich angeboten wird. Du sagst, die Zeit ist fortgeschritten. Ich mache es kurz. Yoga, so erkläre ich es meinen Patienten, Yoga ist halt nicht nur Bewegungsübung. Yoga sind Atemtechniken. Und Yoga gehört in eine Weltanschauung, in eine Philosophie. Wir sind wieder bei dem Thema Selbsterlösung. Ich brauche keinen Gott, sondern ich muss selber was aktivieren. Auch hier ist wieder die Durchmischung. Wir haben wunderschöne Bewegungsübungen. Wir haben tolle Gleichgewichtsübungen beim Yoga. Das haben wir vielleicht schon mal irgendwo gesehen, dass Leute auf einem Bein stehen und wunderbar balancieren können. Und verschiedene andere Sachen auch. Will da gar nicht zu sehr in die Tiefe. Und das ist gut, wenn wir solche Übungen machen. Das heißt aber nicht, dass ich sage, Yoga ist gut. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sich gut und ausgewogen zu bewegen und seine Rezeptoren und seine Sinne wieder zu reizen. Denn beim Yoga, neben der Bewegung, ist die Atmung ein ganz wichtiger Bestandteil. Als Mediziner habe ich die Information bekommen, dass viele von diesen Yogis, also denen, die das richtig zelebrieren, über diese ausgeprägten Atemtechniken, die übrigens völlig unphysiologisch sind, ihre Lunge kaputt gemacht haben. Viele von den Lungenbläschen platzen. Das kann im Kleinen völlig unproblematisch sein. Aber wenn das im größeren Maßstab stattfindet, dann fängt die Lunge an, sich zu überblähen. Weil die muss immer größer werden, weil ich nicht mehr genug Oberfläche habe, wo der Sauerstoff-Blutaustausch stattfindet. Eine normale Lunge hat eine Oberfläche von ca. 20 Quadratmetern. Das ist nicht wenig. Wenn die Lunge aber kaputt ist, weil sie überbläht ist, ist das um ein Vielfaches kleiner und dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, genug Sauerstoff aufzunehmen und dann sterben viele von diesen Yogis tatsächlich an Lungenemphysem, Lungenüberblähung.
Interessant.
Erschreckend. Das ist erschreckend.
In der Tat, ja.
Und wir nehmen oft immer nur so Kleinigkeiten und meinen, das ist wunderbar und wissen auch da wieder oft nicht, in welchen Gefahren wir uns aussetzen. Mhm. Nicht nur geistig, sondern manchmal auch medizinisch tatsächlich. Weil nicht alle Übungen sind gut. Da sind auch Übungen dabei, wo man sagen muss, hoppla, das kann vielleicht jemand machen, der sehr dehnbare Sehnen und Bänder hat. Aber manche Übungen sehen vielleicht spannend aus, sind aber nicht immer physiologisch, also nicht dem normalen Bewegungsgraden der Gelenke entsprechend. Wenn man das viel trainiert, kann man natürlich tolle Sachen machen, aber die Physiologie ist damit überstrapaziert und das ist dann auch nicht mehr gesund.
Dann, zuletzt noch. Die meisten Menschen wünschen sich ja irgendwie eine möglichst gute und auch stabile Gesundheit bis ins hohe Alter hinein. Ich die letzte Frage noch stellen darf, was empfiehlst du diesen Menschen?
Gott vertrauen. Weil es kommen Situationen oder es können Situationen kommen, mit denen keiner gerechnet hat. Und woran will ich mich halten in solchen Situationen? Als am besten an den, der ohnehin alles in seiner Hand hält. Als Christen haben wir die Hoffnung, dass nach diesem Leben noch was Schöneres kommt. Wir sollen die Zeit hier genießen. Wir dürfen glücklich sein. Wir sollen das Schöne alles genießen und uns daran freuen. Aber wir sind noch auf der Erde, wo der Widersacher auch noch agiert. Und was haben wir eine wunderbare Hoffnung als Christen, dass wir irgendeines Tages, der vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist von uns, auf einer Welt leben werden, wie sagt es die Bibel, wo weder Leid noch Tod, wo der Tränen noch Leid sein werden, wo wir fröhlich sein können und das für immer. Eine wunderbare Hoffnung.
Amen. Vielen, vielen Dank.
Danke
dir. Ich fand das total spannend, das Interview. Du hast dir so viel Zeit für uns genommen und ich hätte dir wahrscheinlich noch 1000 Fragen, die ich dir stellen könnte. Aber das Gehörte fand ich schon sehr, sehr bereichernd. Ich weiß, dass deine Zeit knapp ist und umso dankbarer bin ich, dass du die Zeit für uns genommen hast, hier diese Aufnahme zu machen. Ich denke, es war auch für unsere Zuschauer sehr spannend. Auch euch vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, auch ihr konntet alle was lernen. Und euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.